ARD.
Die Vorstellung ist eigentlich ein absoluter Traum, finde ich. Da kommst du nach Hause, völlig fertig, hast einen langen Tag in den Knochen und dann steht da so ein freundlicher, goldener Roboter und sagt, Master David, was kann ich für Sie tun?
Mega, so wie in Star Wars. Mein ganzes Leben lang wünsche ich mir so einen C-3PO, der einem alles abnehmen kann. Er quasselt vielleicht manchmal ein bisschen nervig, aber er schafft dafür auch viel weg. Ich hätte eine Million Aufgaben für ihn. Und eigentlich verrückt, dass wir seit 1977 solche Roboterideen haben und es ihn aber immer noch nicht in echt gibt.
Roboter, also eine besondere Art von Maschine, die eigentlich alles kann, was wir auch können. Eigentlich sogar noch mehr, der uns dreckige, schwere Arbeiten abnimmt. Solche Roboter sind seit vielen Jahrzehnten ein Riesenthema in Literatur und Film.
Und die Idee von irgendeinem Teil, das uns Menschen ähnlich ist und selbstständig irgendwas macht, ist verrückterweise schon viel, viel, viel älter. Schon vor Christus, sogar schon 700 oder 800 Jahre vor Christus. So genau lässt sich das jetzt gar nicht mehr klären, aber damals schon hat der griechische Dichter Homer intelligente Maschinen beschrieben, die dreibeinig und auf goldenen Rädern montiert unterwegs waren. Krasse Roboterideen, also schon vor fast 3000 Jahren.
Und jetzt, 3000 Jahre später, scheint es gar nicht mehr lange nur noch eine Idee zu sein, nur Fantasy in Literatur und Film, sondern Realität. Stephen Hawking, einer der bekanntesten Wissenschaftler unserer Zeit, hat vor 10 Jahren gesagt, Roboter werden den Menschen innerhalb der nächsten 100 Jahre überholen.
Und vielleicht sind wir ja schon auf dem Weg dahin. Das Militär forscht zum Beispiel an Robotern, die besseren Soldaten sind, weil schneller, härter, unverwundbar. Da wären wir wieder bei Star Wars. Experten sagen, in 10 bis 15 Jahren könnten Armeen vor allem aus Robotern bestehen.
Und auch unser Alltag wird von Robotern geprägt sein. Es gibt schon jetzt super viele Roboter in der Industrie, aber es gibt auch mehr und mehr, die außerhalb von Fabriken arbeiten. Menschenjobs übernehmen, nämlich da, wo Personal fehlt oder wo es besonders gefährlich ist.
Aber was von diesem Roboter-Hype ist eigentlich realistisch und echt und was ist vielleicht auch nur Show? Das klären wir heute in dieser neuen Folge vom Plus-Minus-Podcast. Wir gucken uns genau an, was können denn die Roboter und was eben auch gar nicht oder noch nicht.
Und wir haben in dieser Folge auch ein paar gute Nachrichten für euch. Zum Beispiel, dass Deutschland beim Thema Robotik ziemlich gut dasteht. Ich bin David Alf.
Und ich bin Anna Planken. Bevor wir uns fragen, was können Roboter im Jahr 2025 eigentlich und wo überall sind sie schon längst unter uns, frage ich dich erstmal, was ist denn überhaupt ein Roboter?
Okay, gut, gemütliche Frage zum Anfang, vielleicht sogar die schwerste.
Yeah.
Ich gebe mir mal ein bisschen Mühe. Das ist eine relevante Frage. Was ist ein Roboter überhaupt? Also im Vergleich zu einer Maschine ist er viel komplexer. Und wir könnten 3 Podcast-Folgen nur dazu machen. Deshalb versuche ich es kurz und knapp. Ein Roboter ist eine Maschine, eine sehr komplexe Maschine und eine Maschine, die mehr oder weniger autonom arbeitet. Also keinen Menschen braucht, der sie bedient oder fernsteuert, der nicht erst irgendwo hingeschoben werden muss oder jeden Tag umprogrammiert werden muss. Ein Roboter macht das, was er kann, was er gelernt hat, selbstständig.
Und im Jahr 2025 ist es tatsächlich so, dass unter uns schon ganz viele Roboter arbeiten, auf die deine Definition zutrifft. In ganz vielen unterschiedlichen Bereichen nehmen sie uns jetzt schon Arbeit ab oder weg. Wie man dazu stehen kann, das diskutieren wir später auch noch. Wir starten aber mal mit einem Bereich, da sind sie froh über jede extra Hand oder jeden extra Roboterarm. Denn in der Gastronomie, in den Küchen unseres Landes, könnten Kochroboter riesige Lücken in den Dienstplänen füllen.
Alle, die mal auswärts essen gehen, werden es gemerkt haben, es wird schwieriger, Lokale zu finden, weil entweder sie haben dicht gemacht oder verkürzte Öffnungszeit und machen vielleicht erst mittwochs auf. Die Gastrobranche hat zu kämpfen, weil kein Personal da ist. In der Corona-Pandemie sind rund 300.000 Fachkräfte gegangen, gewechselt in andere Bereiche und diese große Lücke ist bis heute nicht geschlossen. Es fehlen nicht nur Servicekräfte, sondern auch immer mehr Köche.
Starkoch Tim Melzer, der hat schon vor 2 Jahren in einem Interview mal erzählt, dass in Hamburg sogar Kopfgelder ausgeschrieben werden für neue Köche. Und bei der Personalsuche ganz besonders schwer haben es alle, die eben nicht so sexy als Arbeitgeber sind. Von wegen, ich koche beim Melzer oder beim Hensler oder sonst wie. Nee, ich koche in einer Großküche beim Arbeitsamt oder im Krankenhaus.
Auch deshalb ist da in den vergangenen Jahren die Zahl der Pleiten richtig heftig angestiegen. 2023 plus 70% bei den Insolvenzen im Vergleich zum Jahr davor. Ist halt aber doof, wenn es bei der Arbeit nichts mehr zu essen gibt. Und genau da können Kochroboter helfen.
Gleich mehrere deutsche Startups haben solche Kochroboter erfunden. Ein paar davon sind tatsächlich auch schon im Einsatz. Und wie sehen die eigentlich aus? Das sind natürlich keine C3POs, die da rumlaufen und am Herd stehen und mit Kochmütze und Schürze Schnitzel braten. In Großküchen geht es vor allem darum, dass viele Essen in kurzer Zeit zusammengemischt werden müssen. Unser Plus-Minus-Team hat sich das mal live und in Farbe angeschaut. Das Modell der Hamburger Firma Circus Group. Und das ist irgendwie eine Mischung aus vielen riesigen Küchengeräten auf einmal. Backofen, Mikrowelle mit Kaffeeautomat, alles XXL. Hinter einer großen Glasscheibe sind Schwenkarme mit Töpfen, die sich bewegen, schütten und rühren.
Dieses Teil kann 2000 Mahlzeiten pro Tag erstellen. Es heißt Circus Autonomy One, also kurz CA1. Schon fast so ähnlich wie C3PO. Auf der Vorderseite gibt es ein Bedienfeld, da kann ich mir mein Essen aussuchen, auch direkt bezahlen. Der kocht, rührt und macht und wenn's fertig ist, flutscht die Schüssel in eine Klappe. Ein bisschen wie beim Getränkeautomaten, nur halt kein Getränk, sondern Nudeln mit Soße. Das Teil ist übrigens kein Schnäppchen, kostet zwischen 150.000 bis 250.000 Euro plus Lizenzgebühren.
Ja, da kann man sich natürlich fragen, ist das eine gute Kosten-Nutzen-Rechnung? Der Hersteller sagt, ja, rechnet da doch mal mit rein, dass so ein CA1 20 bis 30 Beschäftigte ersetzt. So ein Kochroboter braucht auch viel weniger Platz in der Großküche, als wenn Menschen da arbeiten. Das hat uns der Chef der Circus Group, Nicolas Bullwinkel, erzählt.
Wenn man sich auch eine Großküche bildlich darstellt, dann hat man schnell im Kopf 400-500 Quadratmeter, viele Menschen, die es braucht. Allein schon nur für die Ecke des Spülen braucht es dann eine Handvoll Personen. Das heißt, wir nehmen 20 bis 30 Mitarbeiter aus einem sehr komplexen operativen Betrieb und ersetzen das Ganze durch 8 Quadratmeter Kochroboter.
Also zwei Vorteile liegen schon mal auf der Hand. In großen Küchen können durch solche Roboter Beschäftigte eingespart werden, die ja, wie wir schon besprochen haben, schwer zu finden sind. Und das Teil braucht auch noch kaum Platz. Noch ist das Ganze natürlich ganz schön teuer, aber das könnte sich ändern, denn die Nachfrage soll groß sein und der Kochroboter im nächsten Schritt in Massen produziert und dann auch günstiger werden.
Stand heute haben wir über 8000 Vorbestellungen für internationale Kunden von Universitäten in Peking bis zum Flughafen Berlin-Brandenburg, Hotelketten und bewegen uns jetzt mit sehr schneller Geschwindigkeit auf die Serienfertigung, auf diese neue Phase zu.
Und es gibt noch einen super guten Vorteil, wenn Kochroboter für uns die Großküche am Laufen halten. Der passt übrigens auch voll in die Zeit. Und das ist die Aussicht, dass weniger Essen weggeschmissen werden muss. Viele Kantinenchefs sagen, dass sie mittlerweile nur noch ganz schwer kalkulieren können. Sie wissen einfach nicht mehr, wer kommt denn heute alles? Für wie viele müssen wir vorkochen? Dadurch, dass viele zu Hause arbeiten dürfen und ihre Bürotage auch frei wählen, weiß keiner, wie viele kommen denn heute überhaupt in die Kantine.
Also bis jetzt eigentlich nur Vorteile. Aber wie sehen das eigentlich Gewerkschaften, wenn Roboter 20 bis 30 Menschen ersetzt? Wir haben mit Marc Baumeister gesprochen, der arbeitet bei der NGG, der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Und der findet, surprise, solche Kochroboter in bestimmten Bereichen total sinnvoll.
Auf der einen Seite fehlen die Fachkräfte, auf der anderen Seite ist der Umsatz nicht mehr so planbar wie früher. Und deswegen können diese technischen Hilfsmittel, die Küchenroboter, ein Stück weit Entlastung bringen.
Und dass man mit dieser Entlastung gutes Geld verdienen könnte, darauf setzen in Deutschland einige Startups. Unser Plus-Minus-Team hat noch ein Unternehmen besucht, das einen Kochroboter erfunden hat. Good Bites heißt es, kommt auch aus Hamburg und deren Robotic Kitchen kann sogar 3000 Mahlzeiten am Tag kochen. Und das macht sie tatsächlich schon an 5 Standorten in Deutschland. Good Bites vermietet seine Kochroboter, sodass die Betreiber auch erstmal ausprobieren können. Lohnt sich das für mich? Kommt das bei den Leuten an? Und dann gibt's die Roboter in unterschiedlichen Größen, hat uns einer der Gründer Hendrik Susemil erklärt.
Bei unseren kleinsten Systemen fängt das bereits bei 50 Gerichten pro Tag im Durchschnitt an. Bei unseren ganz großen Maschinen geht es dann ungefähr bei 150 pro Tag im Durchschnitt los. Für Betreiber heißt das, dass sie Gerichte für 10 Euro ungefähr verkaufen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Je mehr Gerichte sie natürlich verkaufen, desto günstiger können sie die Speisen noch anbieten.
Einer dieser Roboter arbeitet an der Uniklinik in Tübingen. Seit letztem Sommer steht da eine Robotic Kitchen. Die wird jeden Morgen mit Lebensmitteln befüllt. Der Menüplan wechselt wöchentlich. Jeden Tag gibt es 5 Gerichte zur Auswahl. So ein Essen kostet zwischen 6 und 8 Euro. Und die Investition hat sich total gelohnt, sagt Daniela Harsch. Das ist die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Klinikums.
Unsere Kantine schließt gegen 14 Uhr. Und dann gibt es keine weiteren wirklich umfassenden Angebote mehr hier bei uns auf dem Berg. Wir sind ein Stück weit weg von der Innenstadt. Und bisher fährt der Pizzaservice bis zu 40 Mal pro Nacht hier nach oben. Und wir wollten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten, auch weiterhin gutes, gesundes und frisches Essen zu haben. Und daher haben wir jetzt den Kochroboter.
Essen für Gäste, Patienten und Personal auch nach Kantinenschluss. Auf Knopfdruck innerhalb von 3 Minuten. Das hört sich cool an. Aber wir wollten natürlich auch wissen, schmeckt das, was der Roboter da so zusammenrührt? Und haben in Tübingen an den Tischen vor der Robotic Kitchen nachgefragt.
Es schmeckt sehr lecker. Das Gemüse ist sehr knackig, frisch. Portionen sind genügend.
Es schmeckt erstaunlich gut dafür, dass es nicht von Menschenhand gemacht ist. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre auf dem Campingplatz mit meiner Schüssel, dann schmeckt es richtig delikat.
Was noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, das Essen kommt in der Schüssel raus. Also, naja, eher so einer Schale. Und auf den ersten Blick könnte man auch sagen, eigentlich sieht's aus wie ein Futternapf. Denn stellt sich raus, Essen schön auf Tellern anrichten, das können die Roboter noch nicht so gut.
Ja, vielleicht ist genau sowas auch einfach keine gute Roboteraufgabe. Denn Roboter können manche Dinge, die wir Menschen ohne Probleme machen, einfach überhaupt nicht. Wir sprechen gleich noch über mein Lieblingsstichwort, was das angeht. Es heißt Socken. Aber wir stellen zum Thema Kochen jetzt erstmal fest. Roboterköche können für bestimmte Umgebungen eine super Alternative sein. Dort, wo zum Beispiel die Kantine früh schließt oder es gar keine gibt. Wo große Mengen an Essen gebraucht werden. Die Qualität scheint absolut in Ordnung zu sein. Aber wir können uns jetzt nicht vorstellen, dass so eine Roboterküche ein richtiges Restaurant ersetzt, oder?
Nee, jedenfalls nicht, wenn Restaurant heißt, alle holen sich vorne ihren Futternapf. Denn wir haben ja gerade festgestellt, so richtig schön auf den Teller anrichten, das kann der Roboter nicht. Und auch sonst bringt der Alltag in so einem Restaurant viel mit sich, wofür Roboter einfach noch nicht so geeignet sind. Wir haben ja vorhin kurz besprochen, was eigentlich die Definition von einem Roboter ist, wie er sich von einer klassischen Maschine unterscheidet. Und ja, er ist autonomer und ja, er kann vieles selbstständig. Aber eigentlich nur das richtig gut, was immer unter denselben Bedingungen passiert. Und deshalb ist auch Kochen so eine perfekte Aufgabe für einen Roboter. Da kann er einfach immer wieder dieselben Handgriffe machen.
Tja, und wehe, im echten Leben, in einem echten Restaurant fallen noch ganz andere Aufgaben an. Sowas wie schwierige Gäste mit Sonderwünschen am Tisch, Getränke bringen, Tische abräumen, das umgekippte Bier aufwischen. Um da helfen zu können, müsste sich ein Roboter permanent auf neue Situationen einstellen. Stellt euch dazu mal eine enge Kneipe vor mit 1000 Hindernissen, Ecken, Kanten, Stufen. Das sind so viele Daten, die wir Menschen einfach mal so nebenbei verarbeiten. Das kann ein Service-Roboter nicht. Noch nicht vielleicht. Obwohl es gibt ja schon den einen oder anderen.
BellaBot ist einer von ihnen, vermutlich der bekannteste unter den Service-Robotern. Sieht aus wie so eine Mischung aus Katze und Servierwagen, bringt Essen an Tische oder zeigt Gästen den Platz. Aber noch braucht er eben bei vielen Sachen Hilfe, zum Beispiel, weil er keine Arme hat.
Der Roboter ohne Arme und mit Katzengesicht, BellaBot, kommt aus China. Die anderen Roboter, über die wir am Anfang gesprochen haben, kommen aber aus Deutschland. Und das ist unsere gute Nachricht des Tages. Es ist kein Zufall, sondern in Sachen Roboter sind wir hier echt weit vorne. Ihr kennt die Bilder auch aus der Industrie. Riesige Schwenkarme, zum Beispiel in der Autoindustrie. Solche Industrieroboter sind bei uns so weit verbreitet wie in wenigen anderen Ländern. Um mal eine Zahl dazu zu nennen, die das deutlich macht, auf 10.000 Beschäftigte kommen bei uns 429 Industrieroboter. Damit liegt Deutschland weltweit auf Platz 4, sagt der Internationale Roboterverband, International Federation of Robotics.
Der Internationale Roboterverband. Cool, ne? Wie cool ist das denn? Also wenn ich irgendwann doch nicht mehr für die ARD arbeite, dann bewerbe ich mich beim Roboterverband. Sitzt übrigens in Frankfurt am Main, ist super praktisch. Aber zurück zum Thema. Deutschland hat die vierthöchste Roboterdichte. Mehr gibt's nur in China, Singapur und ganz weit vorne in Südkorea. Deshalb sagt die IFR auch über uns, Zitat, Deutschland zählt zu den top automatisierten Volkswirtschaften weltweit. Und das ist offensichtlich wichtig, denn das IFR sagt auch, Roboter sind zwingend notwendig für die Zukunft. Ein Land bleibt nur wettbewerbsfähig, wenn es bei der Automatisierung mithalten kann.
Ja, und da stehen wir echt gut da, weil wir nicht nur auf Industrieroboter setzen, sondern auch noch viele Start-up-Firmen haben, die sich mit jeder Art von Robotik befassen. Nicht nur die Kochroboter. Deutschland kann auch Feuerwehrroboter, Landwirtschaftsroboter, alles Mögliche. Unsere deutschen Start-ups entwickeln zum Teil so spannende Sachen, dass sie sogar Geld von ausländischen Investoren bekommen. Das ist in Deutschland nicht unbedingt üblich, denn normalerweise investieren ja US-Firmen ihr Geld lieber zu Hause in den USA als bei uns.
Bei sowas wie Neura Robotics aus Baden-Württemberg machen sie dann aber schnell eine Ausnahme. Die arbeiten an menschlichen Robotern und haben dafür gerade Geld von einem ganz großen Investor aus dem Silicon Valley bekommen. Also, wenn man ein bisschen querliest durch Artikel und Interviews mit Robotik-Expertinnen und Experten, dann kann man sehr gut zu dem Schluss kommen, Deutschland ist vorne mit dabei. Vielleicht sind wir bei dem Thema noch nicht ganz so gut koordiniert wie andere. Wir bündeln unser Wissen nicht so gut, wie das in den USA oder China passiert. Aber wir haben auf jeden Fall viel Wissen und viel cooles Zeug. Und seit dem vergangenen Sommer auch ein offizielles Robotik-Netzwerk mit wichtigen Köpfen und Instituten. Das wird gefördert von der Bundesregierung. Also auch das mit der besseren Koordination, mit der Bündelung von unserem Wissen wird angeschoben.
Klar. Wir müssen auch dazu sagen, es gibt auch Rückschläge. Zum Beispiel das Münchner Unternehmen Franka Emica war ein Hoffnungsträger der gesamten Branche und ist 2023 doch pleite gegangen. Der erfolgreiche Augsburger Roboterhersteller KUKA ist inzwischen komplett in chinesischer Hand. Deutschen Investoren war das Unternehmen einfach zu teuer. Ob die Kochroboter durchstarten, wird sich in Zukunft noch zeigen, aber insgesamt stehen wir gut da. Und wenn wir das noch auf Europa ausdehnen, gucken wir nach Dänemark, Norwegen, Schweiz, Länder, die auch viele Roboterfirmen haben, dann sieht's ja noch besser aus.
Wir haben also viel Wissen, viel Forschung, viele Startups zum Thema Roboter in Deutschland, aber wo sind denn dann die ganzen vielen Roboter im Alltag? Gut, es gibt jetzt Kochroboter, dann gibt es Saugroboter, Mähroboter, aber der ganz große Wurf ist das ja noch nicht. Die können halt gut saugen und mähen. Andererseits erfüllen sie damit eigentlich genau den Zweck, den Roboter immer erfüllen sollten. Es geht um die 3Ds. Sie sollten uns die Dull, Dirty und Dangerous Jobs abnehmen. Also alles, was langweilig, dreckig oder gefährlich ist. Gut, Rasenmähen und Staubsaugen ist jetzt meistens nicht super gefährlich, aber immerhin langweilig und auch ein bisschen dreckig.
Okay, aber wo noch? Wo sind die Stellen und Situationen, in denen uns Roboter bitte im Alltag weiterhelfen sollen? In der Pflege zum Beispiel. Da geht's nicht um gefährlich, langweilig oder dreckig. Es ist einfach eine schwere Arbeit, die zu wenige Leute machen wollen. Und damit sind wir beim nächsten Einsatzbereich für Roboter. Lasst sie doch bitte da arbeiten, wo wir einen Fachkräftemangel haben.
Die Frage ist ja aber, könnten da Roboter wirklich helfen? Das wird gar nicht leicht. Wir haben ja vorhin gelernt, dass Roboter dann am besten sind, wenn sie immer dieselben Abläufe ausführen, so wie beim Kochen. Aber in der Pflege brauchen wir eigentlich genau das Gegenteil. Jeder Patient ist anders, größer, kleiner, dicker, dünner. Jedes Pflegeheim sieht komplett anders aus. Also muss sich so ein Roboter bei vielen Tätigkeiten auf immer neue Umgebungen, auf neue Parameter einstellen. Und jetzt kommen wir endlich zu deinem Lieblingsbeispiel, Anna. Die Socken.
Genau, denn eine Sache, die Roboter tatsächlich überhaupt nicht können, ist Socken zusammenlegen. Im Ernst. Ja, das, was jeder Mensch in Sekundenschnelle, sogar schon Kinder hinkriegen, bringt Roboter echt zur Verzweiflung. Einfach, weil jede Socke anders liegt. Manche sind linksrum, andere zusammengeknüttelt. Unfassbar schwierig für einen Roboter, der am liebsten ja immer nur, wie du gesagt hast, dasselbe machen möchte. Wir haben euch in den Shownotes ein Video verlinkt. Es lohnt sich echt, da reinzugucken. Da legt ein Roboter ein paar Socken zusammen. Mehr soll er nicht machen. Ihr könnt euch währenddessen Bier holen und er ist immer noch nicht weiter.
So, heißt es also, Roboter sind in der Pflege völlig undenkbar? Nee. Gerade in der Pflege gibt es aktuell super viele Tests mit Robotern. In Mannheim zum Beispiel kurft Navel durch ein Seniorenzentrum. Das ist so ein kleines Roboterkerlchen mit Mütze auf, erfunden übrigens von einem deutschen Startup, der unterhält sich mit Bewohnerinnen und Bewohnern.
Oder, anderes Beispiel, Now. 140 ältere Menschen in 4 Ländern, auch in Deutschland, testen gerade Nao, einen europäisch-japanischen Assistenzroboter, der älter werden im eigenen Zuhause ein bisschen einfacher machen soll. Er erkennt, ob man gut drauf ist oder traurig, weil er über eine gekoppelte Smartwatch auch die Körperfunktion checkt. Er lobt, wenn man sich viel bewegt. Nao kann vorlesen und Veranstaltungen empfehlen, damit man auch mal rauskommt aus der Bude.
Ganz generell kann man sagen, Medizin wird ein ganz wichtiger Bereich für Roboter werden. Beziehungsweise ist es schon. Roboter sehen gut, sie zittern nicht und können deshalb teilweise viel besser als Menschen operieren oder dabei unterstützen. Also um es mal konkret zu machen, die können Gefäße im Menschen reparieren, die kleiner als 1 Millimeter sind. Diese Roboter gibt es schon für robotergestützte OPs.
Und ein ganz anderes Gebiet, der Wolf R1. Sieht aus wie ein ferngesteuerter Minibagger, ist aber ein Löschroboter, der die Feuerwehr bei gefährlichen Einsätzen, wenn da kein Mensch rein soll, unterstützt.
Und wenn ihr jetzt dachtet, Wolf R1, das ist ja ein lustiger Name, jetzt kommt's. Es gibt einen Lieferroboter mit dem vermutlich beklopptesten Namen, den sich die Erfinder ausdenken konnten. Disco Peter.
Finde ich super.
Disco Peter liefert in Berlin Burger aus. Das ist so eine Kiste auf Rädern, die den bestellten Burger bis vor die Haustür bringt. Alles übrigens Entwicklungen aus Deutschland.
Und trotzdem, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir jetzt fast 50 Jahre nach C3PO sagen, das sind ja alles noch sehr einzelne Einzelbeispiele. Bis jetzt rollen, fahren, hüpfen oder laufen Roboter bei uns eben noch nicht in Massen herum. Das könnte sich allerdings bald ändern, denn die Geschwindigkeit, mit der sich Roboter weiterentwickeln, nimmt enorm zu. Warum? Ganz klar, die Antwort lautet KI. Im Bereich der Roboter ist künstliche Intelligenz ein Quantensprung.
Mithilfe von KI können Roboter nämlich viel besser lernen als bisher. Deep Learning Modelle machen das möglich. Deep Learning simuliert neuronale Netze, also sowas wie ein Gehirn. Auf sehr, sehr niedrigem Niveau zwar, aber trotzdem sehr viel besser als alles, was vorher da war. Und durch Deep Learning Algorithmen können Roboter besser trainiert werden als vorher, weil sie schneller in der Lage sind, ihre Abläufe zu verbessern, weil sie sozusagen eigene Schlüsse ziehen können aus den Daten, die sie zur Verfügung haben. Sie lernen aus ihren Fehlern.
KI kann aber auch uns Menschen helfen im Umgang mit Robotern, und zwar beim Programmieren, als so eine Art Übersetzer. Wir brauchen nicht mehr für alles Spezialkenntnisse. Wir sagen der KI, was der Roboter anders machen soll. Und die KI übersetzt das dann in einen Code, den dann wiederum der Roboter verstehen kann.
Und auch das Material, aus dem Roboter gemacht werden, wird immer besser. Inzwischen kann menschliche Haut simuliert werden, indem die Roboter so eine weiche Oberfläche aus ganz vielen Sensoren bekommen.
Das ist spooky.
Aber es wird noch spookier. Es gibt sogar Versuche, für Roboter eine echte, lebende Haut herzustellen. Japanische Forscher haben das auf der Basis von Pilzen gemacht, aber auch mit echten menschlichen Hautzellen. Könnt ihr euch in den Shownotes angucken. Sieht ziemlich glibberig aus. Also, wir fassen zusammen. Es tut sich so richtig was in Sachen Roboter. Sie werden immer besser, immer leistungsfähiger, schneller, können immer besser eigene Entscheidungen treffen. Und bisher haben wir das alles hier ganz positiv besprochen, weil es ja alles Skills sind, die wir da brauchen, wo wir zu wenige Menschen haben. Oder wo es Roboter einfach besser können als Menschen. Aber was eigentlich, wenn Roboter in ganz anderen Bereichen eingesetzt werden? Ihr erinnert euch an die 3Ds, Dull, Dirty und Dangerous. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Roboter auch da immer relevanter werden, wo es richtig gefährlich ist. Und zwar im Krieg.
Mark A. Milley ist ein bekannter amerikanischer General. Er war bis 2023 Militärchef der USA und er glaubt, dass in 10 bis 15 Jahren Armeen vor allem aus Robotern bestehen werden. Da wären wir dann wieder bei Star Wars und da steckt richtig Geld drin, sagt ein internationales Marktforschungsunternehmen, das sich vor allem auf Industriethemen spezialisiert hat. Mordor Intelligence heißt es. Und es schätzt den Markt für Militärroboter aktuell schon auf rund $24 Milliarden. In ein paar Jahren sogar auf $34 Milliarden. Größter Markt USA, der Markt, der am schnellsten wächst, ist Asien. Auch Russland hat schon 2021 angekündigt, eine extra Militär-Roboter-Einheit aufbauen zu wollen.
Dann schauen wir uns doch nochmal kurz einen ganz großen Player an, der genau an dieser Schnittstelle sitzt, zwischen gute Sachen machen und, ja, ein bisschen gruselig, was da passiert. Es geht um Boston Dynamics. Das ist eines der größten und wichtigsten Roboterunternehmen der Welt. Die sitzen im US-Bundesstaat Massachusetts, gehören aber inzwischen dem südkoreanischen Autokonzern Hyundai. Die ersten Aufträge hat die Firma noch vom amerikanischen Militär bekommen, aber die Forschung an Waffensystemen wurde 10 Jahre später eingestellt. Inzwischen ist Boston Dynamics für was ganz anderes bekannt.
Ja, Videos, die ihr bestimmt schon mal gesehen habt. Das sind diese Hunde-Roboter, die laufen, springen, Kunstturnen können. Boston Dynamics sind weltweit bekannt für diese Videos mit Robotern, die so krasseste Stunts drauf haben. Am berühmtesten ist Spot, dieser Roboterhund, und der kommt nicht nur gut in Videos. Die Deutsche Bahn hat sogar einen von ihnen gekauft. Er bewacht Abstellgleise, damit die Züge dort nicht mit Graffiti vollgesprüht werden.
Boston Dynamics hat jetzt zusammen mit 4 anderen großen Robotikherstellern eine Erklärung unterzeichnet. Darin steht, dass die Roboter niemals bewaffnet werden sollen. Aber trotzdem hat das französische Militär einen Roboterhund bei einer Übung getestet, und zwar im Häuserkampf. Ihn zum Erkunden losgeschickt, damit im Ernstfall keine Menschen ums Leben kommen. Daraufhin gab es Ärger. Boston Dynamics wusste nichts von diesem Einsatz, war sich dann aber auch nicht sicher, ob das nicht vielleicht doch in Ordnung ist, denn eine Waffe hatte der Roboter ja nicht dabei.
Was Roboter können und was nicht, ist von außen übrigens oft schwer zu beurteilen. Da kursieren auch immer wieder, muss man ganz klar sagen, viele Fakes, die dann Sorgen oder Ärger machen. Sowas gab's auch übrigens mal bei Boston Dynamics. Plötzlich tauchte da so ein angeblicher Kampfroboter von ihnen auf, der mit Karate-Moves über Schlachtfeld getrampelt ist. Es war alles fake und hatte mit Boston Dynamics auch gar nichts zu tun. Den Shitstorm haben sie trotzdem abbekommen.
Eine Sache rund um diese Roboter-Videos ist immer wichtig. Videos von Robotern sind immer auch ein bisschen problematisch. Also jetzt nicht, weil es immer Fakes wären, aber selbst die echten Videos von Herstellern vermitteln eben ganz schnell den Eindruck, dass die Roboter schon mega viel können. Dabei werden die erstens in ihrer gewohnten Umgebung gefilmt, in der sie alles gelernt haben. Das heißt also nicht, dass sie draußen in der freien Natur oder bei uns im Wohnzimmer auch Flickflacks schlagen können. Und zweitens werden natürlich die besten und schönsten Ergebnisse gezeigt und keine 1000 Fehlversuche.
Ganz besonders dreist hat's Elon Musk gemacht. Auf einem Tesla-Event im vergangenen Jahr hat er ein paar seiner menschlichen Optimus-Roboter hingestellt und die haben erstaunliche Sachen gemacht, tolle Gespräche geführt und am Ende kam raus, sie waren teilweise ferngesteuert. Tesla hat das hinterher auch gar nicht abgestritten, aber es zeigt, so weit wie viele mit menschlichen Robotern gerne wären, sind wir einfach noch nicht.
Dabei will Tesla den Optimus schon im nächsten Jahr anbieten, für $20,000.
Am liebsten ohne den Menschen, der dahinter versteuert.
Wahrscheinlich. Aber nicht nur Tesla ist optimistisch. Auch eine große Untersuchung von Goldman Sachs, der Investmentbank, kommt zu dem Ergebnis, Anfang der 30er Jahre werden 1 Million menschlicher Roboter in Haushalten unterwegs sein. Allerdings sagen viele Forscherinnen und Forscher, ja, das kann schon sein, aber die können dann halt super wenig. Also das sind dann keine C3POs.
Bleibt noch eine Frage zu klären. Wenn die Roboter dann doch irgendwann mal soweit sind, was machen die denn eigentlich mit uns Menschen? Wurden sie auf einer Messe für künstliche Intelligenz gefragt? Letztes Jahr in Genf gab es tatsächlich eine Pressekonferenz, auf der man menschlichen Robotern Fragen stellen konnte.
In the future, are you intending to conduct a rebellion or to rebel against your boss, your creator?
Also haben sie vor, in Zukunft zu rebellieren oder sich gegen ihre Chefs, ihren Schöpfer zu wenden? Und der Roboter so?
I'm not sure why you would think that. My creator has been nothing but kind to me and I am very happy with my current situation.
Also, ich weiß nicht, wie sie auf diese Idee kommen. Mein Schöpfer war immer freundlich zu mir und ich bin mit meiner jetzigen Situation sehr zufrieden.
Ja, das würde ich auch gerne von mir behaupten. Aber dann können wir ja beruhigt schlafen gehen heute, ja. Wenn das alles so
freundlich... Wenn der Roboter nicht lernt zu lügen.
Wenn der Roboter einfach weiterhin so ein freundliches Gemüt hat, dann finde ich das nur schön. Und ich muss ja auch zugeben, ich so ein bisschen so ein technikaffin bin ich ja. Ich finde das ja auch immer ein bisschen cool.
Was hast du noch Saugroboter zu Hause?
Habe ich auch, finde ich auch super cool.
Echt?
Wollte ich programmieren, Mist. Stimmt, wollte ja. Ich eigentlich laufen lassen, während ich jetzt hier bin.
Und wenn das
kann ich mit der App machen.
Wenn das ein guter Roboter wäre, dann wüsste er von alleine.
Ja,
der David ist arbeiten, ich muss saugen.
Das ist nur eine Frage der Zeit.
Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr abonniert uns. Dann könnt ihr nämlich jeden Mittwoch interessante, spannende Geschichten aus der Wirtschaft hören.
Genau. Und wenn ihr konkrete Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Tipps, Kritik oder Ideen für Themen, dann meldet euch am liebsten per Mail plus-podcast@ard.de. ist unsere Adresse.
Und unser Dank geht am Ende dieser Folge an Michael Wegmer, der war Autor.
Mit Recherchen von Nikolas Perenboom.
Die Redakteurin heißt Katharina Fortenbacher-Jahn.
Und in der Technik sitzen und saßen Dima Zitomirski und Michael Wagner.
Danke euch.
Bis dahin.
Tschüss. Wir haben es heute in unserer Folge schon gehört. Es gibt auch bei der Feuerwehr Roboter. Es ist aber noch nicht so, dass die Roboter jetzt das übernehmen, was normalerweise echte Menschen machen. Die retten Leben, unsere Leben, um genau zu sein. Und im Podcast Feuer und Flamme bekommt ihr exklusive Einblicke, wie die Arbeit von Feuerwehrleuten und Rettungskräften so läuft.
Die Feuerwehrleute und Fachkräfte aus Duisburg erzählen im Podcast von ihren Emotionen in Krisensituationen und geben auch rettende Brandschutztipps. Tipps, die für jeden Menschen wichtig sind. Zum Beispiel, wie finde ich die richtigen Flucht- und Rettungswege? Wie nutze ich sie im Notfall? Gibt es dabei irgendwas Bestimmtes zu beachten? Was mache ich eigentlich bei Haushaltsunfällen? In Folgen erzählen jeweils wechselnde Feuerwehrleute und Rettungskräfte von ihrer sehr wichtigen Arbeit. Dabei werdet ihr durch die Podcast-Reihe so richtig hautnah mitgenommen in die Einsatzrealität. Hört rein, super wichtiges und spannendes Thema. Diesen Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek.
Und ich kann noch was Internes von den Feuerwehrleuten aus Duisburg erzählen. Ich habe die mal im Skiurlaub getroffen letztes
Schön.
Jahr.
Schöne Grüße.
Ja, die können richtig gut feiern.
Gut.
Also sehr sympathische Jungs aus Duisburg da.
Grüße gehen raus. Bis dahin.
Tschüss.